Hallo und herzlich willkommen zum Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein und heute geht es im Eule-Podcast um den Bauernkrieg. Mit der Historikerin Lyndall Roper habe ich hier live in Bad Frankenhausen über ihr Buch Für die Freiheit, der Bauernkrieg 1525 und die Bedeutung des Bauernkrieges für heute gesprochen. Lyndall Roper ist Regius Professor of History an der Universität in Oxford. Sie ist Expertin für die Reformation und für die frühe Neuzeit. Und sie war hier in Bad Frankenhausen zu Gast Ende Juni zu einer Tagung zu 500 Jahren Bauernkrieg und der Frage des guten Lebens im ländlichen Raum. Bevor wir zum Gespräch mit Lyndall Roper schalten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wir freuen uns, wenn ihr den Eule-Podcast auf den Podcast-Plattformen liked und auf Social Media teilt. Unsere Arbeit könnt ihr außerdem mit einem Eule-Abo unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf eulemagazin.de/abo. Nun aber Lyndall Roper über den Bauernkrieg. Viel Vergnügen beim Zuhören. Frau Roper, wunderbar, dass es geklappt hat zum allerersten Mal. Ein Interview zu zweit live hier in Bad Frankenhausen, weil Sie hergereist sind für eine Tagung rund um das Bauernkriegsjubiläum, was dieses Jahr hier in der Stadt begangen wird. In Bad Frankenhausen, wo das Panorama steht, von Werner Tübke. Und ich habe mal, bevor wir über Ihr schönes Buch sprechen und den Bauernkrieg, bei der Konkurrenz gelesen, bei Peter Blickle, in seinem kleinen Buch Der Bauernkrieg in der Beck'schen Reihe. Und der schreibt ganz zum Schluss, dass in Bad Frankenhausen die Erinnerung an den Bauernkrieg präsenter ist als die Erinnerung an die Revolution von 1848 in Frankfurt mit der Paulskirche und das Panorama hier als Kunstwerk die Paulskirche in Frankfurt am Main überstrahlt. Jetzt wohne ich seit 5 Jahren in Bad Frankenhausen und bin ehrlich überrascht. Sie kommen aber gerne nach Bad Frankenhausen. Sie sind auch nicht zum allerersten Mal hier. Warum Bad Frankenhausen und warum Erinnerung an den Bauernkrieg?
Ich finde, das Ort hat auch etwas an sich. Also insofern würde ich in diesem Fall Peter Blickle durchaus zustimmen. Und das ist nicht immer der Fall. Ich finde, das Ort an sich ist ein, Memory-Ort. Also ich war mal da oben, da hat es Nebel gegeben und da sind die Erscheinungen mit Licht und mit Mondlicht, die sind wirklich einmalig. Und ich denke, die Blutrinne ist so erschreckend, dass sich das Ort bei einem so einprägt. Und wenn man sich bedenkt, da haben die Menschen versammelt, da haben sie zusammen gesungen, die haben Komm, Heiliger Geist gesungen. Und ich möchte darüber nachdenken, also wie hätte es dann geklungen, als 6000 Männer zusammen dieses Lied oben auf dem Berg gesungen haben. Ich denke, wenn man da oben ist, dann sieht man auch das Land, wofür man kämpft. Und es ist ein Ort, wo man sieht, was auf einen kommt. Und ich denke, das ist Teil der Geschichte. Ja. Die Landschaft an und für sich. Aber der Schlachtberg oben ist nicht der einzige Ort im Bauernkrieg und auch nicht das einzige Schlachtfeld. Und es gibt andere, wo ich ganz andere Erfahrungen gemacht habe. Darf ich ein Beispiel geben?
Natürlich. Ja.
Also Leipheim, das ist eine ganz andere Geschichte. Das ist an der Donau und wenn man zum Schlachtfeld dort fährt, dann fährt man ein bisschen bergab und da liegt so, also ein Tal ist es nicht, aber ja, ein bisschen nach unten fährt man oder läuft man und dann kommt man in einen Ort, wo ein Nebenfluss von der Donau auch ist und das ganze Gebiet ist irgendwie durchdrängt mit Wasser. Die Donau, das ist jetzt geordnet. Das ist ein moderner Fluss. Da gibt es einen Damm. Man muss raufklettern, um die Donau zu sehen. Damals hat es das bestimmt nicht gegeben, sondern das war ein wilder Fluss. Man sieht, das ist so moosartig, das Ganze. Da ist überall Wasser und da wächst alles. Es ist total grün. Wenn man sich bedenkt, was da passiert ist, die Bauern haben sich dieses Ort ausgesucht, weil sie vielleicht gemeint haben, da können die Pferde nicht. Aber sie haben sich getäuscht. Die haben auch einen Ort gesucht, wo sie einen Wald als Zufluchtsort gehabt haben. Und das hat auch nicht funktioniert. Als die Soldaten gekommen sind, da müssen sie irgendwo in dieses Ort so gequetscht. Und da sind sehr viele einfach ertrunken. Hunderte sind ertrunken an diesem Ort. Und der Rest musste dann fliehen, zurück Richtung Leipheim. Und da wurden sie auch also einfach erstochen und geschlachtet.
Ja.
Also die Schlachtfelder sind an und für sich auch interessant. Wobei ich den Schlachtberg, das ist sicher ein Ort, was ganz, etwas ganz, ganz Besonderes an sich hat.
Ja. Die Blutrinne ist heute auch eine Straße. Ja, also die heißt so. Da geht der Kyffhäuser-Marathon entlang, da wird umgedreht. Ja. Die Blutrinne an sich ist natürlich als Ort noch viel größer und weiter.
Ja.
Und das ist ein Ort der Erinnerung an eine Schlacht des Bauernkrieges. Und es gibt eine regionale Mythen- und Legenden-Erinnerung daran.
Ja.
Da wird auch gesagt, das ist quasi der Schlusspunkt, das letzte Gemetzel, ja, das stimmt, wissen wir heute so nicht. Ja, der Bauernkrieg ist anderswo noch weiter ausgelaufen. Aber hier ist dieser historische Ort vor der Schlacht, in der das Bauernheer vernichtend geschlagen wurde. Und zwar nicht irgendein Haufen dieser Bauernheere des Bauernkrieges, sondern eben der, in dem auch ganz religiös aufgeladen Thomas Müntzer. Den Gesang hatten Sie gerade schon erwähnt. Und dann spielt diese ganze Rolle der Erinnerung Müntzer gegen Luther, Luther gegen Müntzer, wie auch immer, dann immer auch eine große Rolle. Und das ist ja auch in Ihrem Buch so, dass, was mich beim Lesen total durchaus überrascht hat, ja ein kirchengeschichtliches Buch ist. Das hat man nicht bei allen Büchern zum Bauernkrieg, wo man das Gefühl hat, es ist doch ganz stark in eine Trennung hineingekommen zwischen der säkularen Geschichte, der Revolutionsgeschichte und der Reformationsgeschichte als Teil der Kirchengeschichte. In Ihrem Buch gibt es da keine Trennung. Ist der Bauernkrieg ein Religionskrieg?
Ich würde ihn schon so sehen. Wobei ich natürlich diesen Begriff Religion sehr breit fasse. Aber ich glaube, es sind so viele Aspekte, die im Grunde genommen religiös sind. Und eins davon ist, es ist vielleicht nicht das, was man erwartet, aber ein Teil davon ist eigentlich Hass. Und zwar Hass auf die Mönche und auf Klöster. Und das war für mich die größte Entdeckung in der Forschung. Denn wir haben ein Projekt zusammen gemacht, also wir waren zu viert. Wir haben eigentlich ganz klein angefangen. Ich hatte eine Studentin von mir, die Luise Bergold, und sie hat dann die ganzen Klöster so aufgelistet und geschaut, also was wurde angegriffen. Und wir haben einfach gezählt, also wie viele Klöster gab es im Bereich vom Bauernkrieg, wie viele können wir nachweisen, dass die auf irgendeine Weise angegriffen wurden. Und wissen Sie, wie viel?
Ja, ich habe, weil ich das Buch gelesen
Drittel
der Zisterzienserklöster, Drittel der
Prämonstratenser.
Süddeutschland, also Südwestdeutschland, was heute Baden, also Württemberg ist, ganz stark, und im thüringischen Raum, also hier, wo wir jetzt gerade sind,
und insbesondere. Und im thüringischen Raum liegt es bei 70%. Also enorm. Und wir haben noch mehr herausgefunden. Also das, was im Buch steht, also wir haben weiter geforscht und da haben wir noch mehr gefunden. Also aus 1239 Klöster wurden über 600 angegriffen. Die Hälfte aller klösterlichen Einrichtungen. Und nicht alle wurden niedergebrannt. Aber man sieht, dass man also einfach vieles kaputt gemacht hat. Man hat Bibliotheken zerstört. Natürlich hat man die ganzen Verträge und so weiter vernichten wollen, denn das gehört zum Feudalismus. Man wollte die Rechte, auf die die Herren gepocht haben und die alle schriftlich lagen, die wollte man zerstören. Und die Äbte und Äbtissen, die waren mit die schlimmsten Herren für die Leibeigene. Und man sieht, der völliger Zusammenbruch von einer ganzen Institution. Und dann, also als ich das kapiert habe, dann habe ich die Gegenreformation plötzlich ganz anders verstanden, weil sie wirklich von Null anfangen mussten. So wie auch die lutherische Reformation, denn die verdankt auch die Zerstörung der Klöster. Also damit hat die Säkularisation eigentlich angefangen.
Ja. Das sind einige Fäden, auf die ich nochmal zurückkommen möchte. Ja. So in der lutherischen Erzählung, ich bin ja lutherisch, ist das ja so, Martin heiratete Katharina und damit hat sich das mit den Klöstern dann für immer erledigt gehabt. Ja. Ja. Da wird ausgeblendet, dass da eine Gewaltgeschichte dahinter steckt. Und genau. Da war ich erstaunt, denn das ist jetzt diese andere Seite davon. Mhm.
Ja. Ja.
Sie enden in Ihrem Buch damit, dass Sie schon das, den historischen Narrativ bestätigen, den ich auch so aus meiner Jugendzeit noch erinnerlich habe, obwohl der Bauernkrieg in meiner Schulbildung, also der ist mir als Teil meiner Schulbildung ist er mir nicht erinnerlich. An der Uni muss ich gepennt haben, als diese Vorlesung dran war. Aber der Punkt, den ich interessant finde, ist, dass sich das Luthertum damit auf die Seite der Obrigkeit gestellt hatte nach dem Bauernkrieg oder mit dem Bauernkrieg. Luther als Person, aber in seiner Folge eben die entstehende evangelische Konfession und das revolutionäre Potenzial eigentlich aus dem Luthertum dadurch sich verabschiedet hat. Sie haben intensiv über den Bauernkrieg geforscht, auch über Luther vorher. Kann man jetzt einfach 25 sagen, das ist so, also das ist jetzt historischer Fakt? oder ist das immer noch streitbar? Weil andere Bauernkriegsnarrative sind ja nicht nur umstritten, sondern verändern sich ja auch wirklich mit zunehmender historischer Kenntnis. Insofern war ich einfach überrascht zu sagen, okay, also das Urteil bleibt aber bestehen. Also da hat sich Luther einfach zu sehr eingegraben, als dass man ihn heute davon freisprechen könnte.
Es war noch schlimmer, als ich gedacht habe. Mhm. Denn es ist nicht nur, dass Luther dann diese bekannte Schrift geschrieben hat, also wieder die stürmenden Bauern, sondern es ist sogar mehr. Er hat versucht, was mir nicht klar war, war, dass er versucht hat, seinen eigenen Landesherrn, also Friedrich den Weisen, zu überreden, gegen die Bauern einzuschreiten. Also Luther hat versucht, eine gewaltsame Auseinandersetzung versucht. Das hat mich schon gewundert. Und man sieht auch, dass die um ihn waren, also seine Freunde, schockiert waren von seiner Haltung. Was mir nicht klar war, war, wie umstritten das Ganze war. Und dass viele gedacht haben, man könnte mit den Bauern noch verhandeln. Und eigentlich soll man nicht gegen sie einschreiten. Und wenn man Friedrichs Briefe liest und sieht, wie verunsichert er war durch das Ganze und gesagt hat, ja, wenn Gott nicht auf unserer Seite steht, wenn Gott will, dass die Bauern triumphieren, was können wir dagegen machen? Mhm. Fand ich eine Aussage, die ich nicht erwartet hatte. Also insofern, was ich dazugelernt habe, ist, dass Luthers Haltung eigentlich noch dezidierter gewesen ist, als ich gedacht habe vorher. Aber das andere, also was ich meine gesehen zu haben, ist, dass es eben eine andere lutherische Theologie gegeben hat, und zwar eine bäuerliche. Mhm. Eine Vorstellung, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass er für die Menschen die Ressourcen der Erde freigeschaffen hat und dass es nicht okay ist, wenn die Herren alles besitzen und monopolisieren. Also das, finde ich, ist ein Potenzial im Luthertum, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken.
Es ist ja so ein vulgär reformatorischer Impuls dahinter eigentlich. Also es sind die einfachen reformatorischen Botschaften, alle sind rechtfertigt, das bedingt, alle sind irgendwie gleich. Und von der Freiheitsschrift von Luther, ein freier Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und ein freier Herr. Ich habe zwischendurch auch gedacht, hat Luther einfach ein Problem damit gehabt, dass er es nicht war. Also dass jemand quasi ihm das Copyright an der Reformation abspenstig machen wollte.
Luther ist einfach so kompliziert. Also wenn man, und er ist nicht blöd, also er hat das schon richtig eingeschätzt. Wenn er sich auf die Seiten der Bauern gestellt hätte, dann wäre das Ganze verloren gegangen. Denn ohne Unterstützung von der Obrigkeit hätte es keine dauerhafte Reformation gegeben. Das meine ich schon. Aber das heißt nicht, dass es doch nicht Potenzial gibt in diesen früheren Ideen, die für uns noch interessant und relevant sind.
Bevor wir zu den zeitgenössischen Fragen kommen, aber ein Satz noch zum Münzer. An den wird ja hier, genauso wie 2017 an Luther erinnert wird, ist das Bauernkriegsdenkjahr auch ein Münzerjahr. Ja, also das neigt ja der Deutsche dazu.
Eigentlich nicht.
Ja, aber der Deutsche neigt ja dazu, dann immer diese eine Person zu brauchen. Ne? So, und auf den Karten damals war Luther drauf und heute ist es eben manchmal so, dass auf den Karten und Plakaten dann eben Thomas Münzer ist. Ja?
Aber nicht immer. Und das finde ich das Spannende. Und da habe ich auch Probleme mit. Denn wenn man sich die drei Bücher, also von Gerd Schwerhoff, von Thomas Kaufmann und von mir, wenn man sie anschaut, dann haben wir alle unabhängig voneinander die Rolle von Münzer ein bisschen heruntergespielt.
Ja.
Und wir folgen natürlich Thomas T. Müller, der das wunderbar gezeigt hat. Und das ist ein fantastisches Buch. Aber jetzt wird der Bauernkrieg gefeiert und sehr oft ohne Münzer. Zum Beispiel in Bad Schussenried ist er kaum zu sehen. Und was macht man vor der Kirche in Mühlhausen? Man macht die Bauernsäule. Und das ist eine sehr kluge Entscheidung. Und ich finde, dieses Denkmal ist wunderschön, toll gemacht von Tim Kregel. Wer hätte gedacht, dass das möglich ist? Aber wir sind irgendwie nicht in der Lage, kritisch mit Münzer umzugehen und uns ein neues Bild von Münzer schaffen zu können. Und ich finde, das ist jetzt ein Desiderat, das müssen wir machen.
Also ein Teil der Relativierung ist ja sicher, überhaupt wahrzunehmen, was immer in den kleinen Orten wie Frankenhausen ja auch schwierig ist, dass das alles eine größere Geschichte ist.
Ja, klar. Ja?
Also dass das Schweiz, Salzburg, Elsass, ja, schon überhaupt die ganze Beschreibung deutscher Bauernkrieg, schwierige Kiste. Ja. Und dann gibt es natürlich hier speziell in Ostdeutschland und in der Thüringer Erinnerung dazu, natürlich noch die Überformung durch zuerst die kommunistische Überschreibung von Friedrich Engels her, dann natürlich noch die DDR-Überschreibung, das sind auch nochmal, das eine folgt aus dem anderen, aber es ist nicht identisch, und daraus dann nochmal zu sagen, was ist in den letzten 35 Jahren daraus geworden, ja. Aber ich fand es spannend, dass bei den Feierlichkeiten, die hier schon begangen wurden, das Schlachtenjubiläum an sich ist ja schon auch vorbei, es wurde ganz genau darauf geachtet, dass es heißt Denkjahr und nicht Jubiläum, aber dann ziehen Wanderer von Mühlhausen bis hierher, und zwar mit einem Münzer-Darsteller, so ungefähr. Also, wenn ich daran denke und gelesen habe in Ihrem Buch, dass Luther über den Münzer schreibt, sehr despektierlich, dass er da in seinem Heldrunger Turm sitzt und ihm seine Theologie aus dem Hintern kriecht, im Grunde genommen. Ja? Der Heldrunger Turm, das ist so ein Ort, den man, das kann man quasi vom Schlachtberg aus sehen. Ja. Ja, also wer heute zum Panorama, na gut, da sind ein paar Bäume davor, aber da braucht man bloß hier in Bad Frankenhausen auf den Hausmannsturm gehen und sieht über Oldesleben nach Heldrung, nach Artern und nach Sondershausen kann man nicht schauen, weil das im Tal liegt, aber man sieht, übrigens ist das heute alles ein einziger Fahrbereich.
Ja, ja, ja.
Also
ja,
alles, was man vom Schlachtberg sehen kann, ist ein einziger evangelischer Fahrbereich.
Ah, das ist ja lustig.
Und,
Und von Mallebach aus kann man auch Frankenhausen sehen.
Ja. Aber was ich spannend fand, ist zu sagen, okay, und da saß jetzt der Münzer dann zum Schluss,
ja,
dem Luther sowas noch hinterher ruft. Mhm. Ja.
Aber sie sind einander sehr ähnlich. Das ist das Erstaunliche. Beide kommen aus dem Harz. Beide heiraten nach oben, und zwar ehemalige Nonnen. Und beide schreiben sich in den Bauernkrieg ein, als ob es eine apokalyptische Geschichte ist. Und sie hören nicht auf das, was die Bauern eigentlich sagen.
Ja, man will es nicht so einen Personenkult machen.
Nee.
Man hat ein riesiges Problem mit dem religiösen Fanatismus bei Münzer. Ich glaube, das kann man schon auch so als Wertung durchaus stehen lassen.
Das Problem ist also nicht nur der religiöse Fanatismus, sondern sein demagogischer Stil. Das finde ich schwer auszuhalten.
Ja, es ist eine Gewaltförmigkeit der Sprache, die aus unserer Sicht natürlich...
Er kann auch wunderbar reden und er denkt in Metaphern. Er hat auch viel mit Träumen gemacht. Also er hat Träumen gedeutet. Und ich finde, das ist auch ein Teil von seiner Anziehungskraft. Er muss ein wunderbarer Seelsorger gewesen sein, oder? Was meinen Sie?
Ach.
Er hat die Fähigkeit, in die Lage von anderen zu versetzen.
Mhm. Aber es gibt ja jetzt, also ich meine, wir wechseln dann hier irgendwann jetzt von der Kirchengeschichte mal in die Seelsorge hinein. Da gibt es ja in der Pädagogik wie auch in der Seelsorgelehre gibt es ja das Überwältigungsverbot. Dass die Person mit ihrem Anliegen als Person zur Geltung kommt und man als seelsorgende Person oder als pädagogisch handelnde Person, als Lehrerin und Lehrer, das nicht mit dem eigenen Anliegen überfrachtet.
Klar.
Und
da, und da ist Thomas Münzer.
Da ist er stark.
Ja, aber er hört zum Beispiel auf Frauen. Und man sieht, er hat eine andere Art, mit Frauen umzugehen. Die spielen eine wichtige Rolle in Mühlhausen und haben schon immer eine wichtige Rolle gespielt.
Ja, das ist, man kann ja nicht sagen ein Kapitel, weil so ist ihr Buch nicht aufgebaut. Das geht ja durch die Jahreszeiten dieser Zeit hindurch. Insofern kann man nicht sagen, sie haben ein Kapitel für Frauen geschrieben, um Himmels Willen. zum Glück nicht. Aber es ist ein ganz ein Faden, der sich immer wieder durch ihr Buch durchzieht.
Aber die Kehrseite ist sehr, sehr wichtig. Denn ich denke, den Bauernkrieg kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man Bruderschaft nicht versteht. Also das ist unheimlich wichtig in der ganzen Rhetorik. Also die nennen sich immer wieder Bruder. Brüderlich ist immer die Parole, mit denen sie kommunizieren. Und dieses Ideal von Männern zusammen ist unheimlich wichtig für die Kraft von der ganzen Bewegung, denke ich schon.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich mir hier notiert. Männliches Ideal.
Ja.
Ja, weil wir ja auch in einer Zeit leben, da ist fragile Männlichkeit ist so ein Stichwort. Dann Manosphere, andere Sachen, die im Netz, aber auch generell, man macht sich Sorgen um die jungen Männer, wo Gewalt geübt wird in unserer Gesellschaft, sind es fast ausschließlich Männer. Und insofern, weil sie das völlig affirmativ machen, also sie schreiben, das ist männliches Ideal, das ist für sie eine positive Kraftquelle in dem Buch. Das ist nicht unter dem, also es ist nicht sofort als Problematisierung.
Ja, aber gleichwohl sehe ich schon Probleme mit.
Mhm.
Natürlich, man kann es als Ideal einfach abtun, aber es hat auch gute Seiten. Das ist eine Vorstellung, dass wir im Grunde genommen miteinander verwandt sind und dass wir auch Verpflichtungen einander gegenüber haben, dass wir menschlich miteinander umgehen sollen und dass wir nicht auf Ausbeutung ausgerichtet sein sollen. Und für die Bauern damals war das ein sehr wichtiges Thema. Aber wenn man so eine Gruppe bildet und es rein männlich ist und wo es für Frauen schwierig ist, direkt teilzunehmen, muss das auf lange Sicht gesehen schon eine Schwäche sein. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Bauernhaufen ihre Stärke überschätzt haben. Ich habe mich oft gefragt, wieso haben sie sich auf eine Schlacht eingelassen, wo sie hätten von vornherein wissen sollen, dass sie verlieren.
Hm.
Und sie machen es also ein Haufen nach dem anderen macht das und hat die gleiche Erfahrung.
Ja.
Warum haben sie das nicht kapiert? Und ich denke, die Erfahrung, dass man unschlagbar ist, wenn man ja tagelang zusammen schläft, im Freien, das Essen zusammen erbeutet, zusammen trinkt, zusammen marschiert, dieses Gefühl von Stärke führt dazu, dass man die eigenen Kräfte überschätzt.
Ja, na, es gibt ja auch eine verbindende Kraft des gemeinsamen Verbrechertums.
Ja, das stimmt auch.
Ja, wenn man gemeinsam im Kloster, hatten das vorhin schon gesagt.
Ja, wenn man vor einem Kloster erscheint und sagt, wir wollen rein und man wird auch eingelassen, ja.
Und dann waren wir dabei, ja, du warst dabei, als wir das Altarkreuz runtergenommen haben und die Messbecher zum Trinken benutzt, etc.
Ja, genau.
Und aus so einer Schicksalsgemeinschaft, wir haben das ja dann bei den Verbrechen des 20. Jahrhunderts ganz stark, dass das auch eingesetzt wird, bis heute, in den Kriegen unserer Zeit wird das eingesetzt, zu sagen, wir haben das gemeinsam, diese Verbrechen begangen. Wenn wir heute statt Brüderlichkeit von Geschwisterlichkeit reden, inklusiver, und Carlotta Israel hat darüber erst gerade der Eule geschrieben und es stimmt ja alles und es ist alles richtig. Aber manchmal habe ich das Gefühl, da geht uns die Kernigkeit auch verloren, wenn man sagt, Schwesterschaft, Bruderschaft, ist doch noch was anderes damit gemeint als nur Gemeinschaft.
Das ist ein sehr breites Feld. Man sieht bei den Täufern, die haben diese Rhetorik übernommen, aber dann haben sie es ausdrücklich anders gemacht. Also die reden von Schwestern und von Brüdern, nicht nur von Brüdern.
Im Mosaikheft. Ja. So, jetzt hoffe ich, das einigermaßen so erklären zu können, dass das auch unsere HörerInnen aus dem Westen unseres Landes kapieren. Also es gab in der DDR eine Mickey Maus, die hieß aber Mosaik. Ja. Die gibt es heute noch oder wieder in veränderter Gestalt. Es ist ein Comicheft mit drei Gestalten, die heute die Abrafaxe heißen. Und da gibt es eine Ausgabe, Unruhige Zeiten vom April 2025 über den Bauernkrieg, 500 Jahre Bauernkrieg. Vorne drauf natürlich Freiheit geschrieben mit diesem lustigen Y, was wir die ganze Zeit jetzt auch sehen dürfen. Und in der Mitte als Centerfold nennt man das, glaube ich, ja. Eine schöne Grafik, Fragen über Fragen zu den 12 Artikeln, also zu den 12 Memminger-Artikeln. Die haben Sie hinten in Ihrem Buch drin, die stehen auch im Zentrum des Bauernkriegs gedenkensweites, so die Zusammenfassung der Ziele der Bauern ist, die am weitesten verbreitet war, zu denen sich ganz viele bekannt haben. Sie schreiben, auch wenn sie manchmal nicht genau wussten, was nun drin steht.
Ja.
Und hier gibt es eine Frage, die wird gestellt, warum sind die 12 Artikel bis heute wichtig? Und die Antwort ist, weil die 12 Artikel einen frühen Meilenstein darstellen auf dem Weg zur Demokratie und Menschenrechten. Ja, echt?
Ich finde, die 12 Artikel sind einfach fantastisch. Die sind schön geschrieben und das ist ein Meisterwerk, es ist wahrscheinlich der Sebastian Lotzer gewesen, der die zusammengefasst hat. Und er hat sie nicht erfunden, sondern er hat sie aus vielen, vielen Bauernschriften, also sie haben ihre Klagen dann zusammengestellt und zwar schriftlich. Und wir haben viele davon und die hatte er dann auf den Punkt gebracht. Wenn man die liest, die sind so verschieden und so punktuell manchmal, einfach verrückt und so eng und borniert. Aber Lotzer hatte das irgendwie verstanden, also worum es eigentlich ging. Und er hat sie wirklich in 12 Punkten dann zusammenfassen können. Und das ist einfach wunderbar. Wobei, und damit finde ich diesen Y schon toll, weil das weist darauf hin, dass Freiheit nicht immer die gleiche Freiheit ist. Und vor allem, wenn man versucht, eine Linie zu ziehen, dann kommen manche Sachen auch zu kurz. Und zum Beispiel, wenn man sagt, also im englischen Bürgerkrieg hat man dieselben Ideen gehabt und man wollte Demokratie und Rechte und so weiter und so fort. Aber das ist wieder anders, denn die Rechte, die im englischen Bürgerkrieg vorkommen, die sind individuell. Und die haben sehr viel mit Besitz zu tun. Also derjenige, der unabhängig ist, der nicht gekauft werden kann, der ist der politische Akteur. Der soll demokratische Rechte bekommen. Aber bei den Bauern ist es ganz anders. Die operieren mit anderen Vorstellungen von Besitz. Weil das Land, was sie innehaben, das ist in der Regel, also die Verträge können über eine Generation laufen, also bis zum jüngsten Sohn. Das heißt, eine Vorstellung von der Beziehung zum Land, was eine andere ist. Und die Rechte sind nicht individuell, sondern gemeindebezogen. Und das ist ein Riesenunterschied. Und wenn man eine einfache Linie zieht, kann das übersehen werden. Und dabei gibt es manche Sachen, die sogar spätere Revolutionen noch voraus sind. Wie zum Beispiel diese Vorstellung von Ökologie, was bei anderen Revolutionen nicht unbedingt dabei ist. Und auch diese Verdammung von Sklaverei. Das ist implizit darin, weil Luther und seine Leute, seine wie zum Beispiel Urbanus Regius und andere.
Seine Entourage, ja.
Ja, sie haben Leibeigentum befürwortet, weil sie gesagt haben, in der Bibel hat es Sklaven gegeben und Jesus hat das akzeptiert. Also insofern sollt ihr auch Leibeigenschaft akzeptieren.
Der Narrativ dieser frühbürgerlichen Revolution, ja, also das DDR-Narrativ, das hat sich ja wenig überraschend, als historisch doch recht unzuverlässig herausgestellt. Wenngleich man, ich glaube, wenn man jetzt die Originalquelle, also zu Friedrich Engels nochmal zurückgeht, schon versteht, was er damit eigentlich meint. Und ich muss im Nachhinein auch sagen, dass ich das bei all dem, was ich über 1848 in der Schule gelernt habe, da gibt es auch einen starken linksliberalen Einschlag, Robert Blum und andere, ja. Aber das, was man so klassischerweise lernt, ne, Nationalversammlung und dann holen die Fürsten das wieder rein und das Parlament ohne Macht und Parlament ohne Armee, da spielt die soziale Frage nicht so eine große Rolle. Plickle sagt ja, das ist der Aufstand des gemeinen Mannes.
Oh, und
jetzt mal, naja, jetzt mal weg von dem Mann, also man könnte der gemeinen Leute, ja. Das klingt komisch, aber das ist natürlich ein Aspekt, der in der deutschen Demokratiegeschichte, ich weiß nicht, ob das, also in der bundesrepublikanischen und in der heutigen, in der Berliner Republik ganz häufig untergeht. Obwohl ja die erste richtig erfolgreiche Revolution in Deutschland war ja eine sozialdemokratisch und kommunistische Revolution. Also das muss man ja...
Aber zurück zum gemeinen Mann. Mein Problem mit dem Begriff, das sind zweierlei. Also erstens, gemeiner Mann, das ist der Ausdruck, das normalerweise von den Herren benutzt wird, also von den Autoritäten, nicht von den Bauern selbst. Und man muss das auch übersetzen. Gemeiner Mann, was ist die gemeine Frau? Die gemeine Frau ist eine Prostituierte. Und ich finde, das macht diesen Begriff völlig untaugbar. Also wenn man so einen Begriff benutzt und man sich nicht klar macht, dass sich das nicht dieselbe Bedeutung hat, wenn man über Frauen spricht, da kann man diesen Begriff einfach, da kommt man nicht weiter, weil man so viel einfach weglässt und man versteht die Gesellschaft der damaligen Zeit überhaupt nicht.
Meine Frage wäre nur,
ja,
über ein stärkeres oder vielleicht überhaupt neu empfundenes Bauernkriegs erinnern, was Sie vorhin schon gesagt haben, das wäre jetzt mal Zeit.
Ja.
Diese soziale Komponente der deutschen Demokratiegeschichte stärker mit in den Fokus zu nehmen, als wie ich glaube im Moment eher, und dann hat er auch vielleicht auch zu wenig Kraft, immer nur zu sagen, ja, das ist am Ende Parlamentarismusgeschichte.
Das ist mein Problem mit der heutigen Commemoration. Denn mein Problem ist, das, was im Westen gemacht wird, ist ganz anders als das, was im ehemaligen Osten gemacht wird. Und die zwei Seiten reden nicht genug miteinander. Und ich finde, das ist unendlich schade. Denn eigentlich braucht man beide Seiten. Also natürlich ist es wichtig, was die Bauern im Südwesten gemacht haben und die 12 Artikel sind. ein tolles Dokument, da ist viel daraus zu lernen. Oder dieses an die Versammlung, das ist ein tolles Schriftstück. Und wenn man Ideengeschichte macht, muss diese Schrift unbedingt da rein, obwohl keiner das heute mehr kennt. Also das ist das eine, aber wenn wir Bauernkriegserinnerung machen und Münzer fällt weg, da verlieren wir auch sehr viel. Und das ist eben genau, wie Sie sagen, das ist diese soziale Seite, das ist diese Vorstellung, dass was eigentlich ausgetragen wurde, das ist eine Sache, wo es über Rechte, über das Ausgeschlossensein, über die unfaire Verteilung von Ressourcen, über das Land überhaupt. All diese Fragen sind enorm wichtig im Bauernkrieg. Und wenn wir Bauernkrieg nur als Vorläufer von Demokratie verstehen, dann verlieren wir auch das Interessante und ich würde auch meinen, das Religiöse im Bauernkrieg.
Ja, Sie schreiben, dass der Aufstand der Bauern gescheitert ist.
Mhm.
Ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist er auch wirklich zu 95% gescheitert, bei Blickle so zu 70%. Ja. Aber darüber kann man sich streiten. Aber Sie schreiben ja genau, an was woran der Aufstand der Bauern gescheitert ist, nämlich daran, eine evangeliumsgemäße Gesellschaft zu formen. Der Satz hat mich überrascht, weil Gesellschaft ja ein Begriff unserer Zeit ist. Ja? Also fand ich schon spannend zu überlegen, was ist eigentlich damals, also gab es eine Gesellschaft, würde Habermas sagen, damals gab es schon sowas wie eine Gesellschaft, aber wir sind ja nicht bei einer evangelischen Akademie und insofern lassen wir den Habermas jetzt mal beiseite. Was ich mich eigentlich überhaupt frage ist, kann man sich das heute überhaupt wünschen?
eine Theokratie.
Das ist doch die Gefahr dahinter.
Ja, das ist natürlich die Gefahr. Aber dass man sich Gedanken macht, ist das okay, wie unsere Gesellschaft jetzt geregelt ist? Ist es okay, wenn Menschen ausgebeutet werden? Ist es okay, wenn wir einfach so weitermachen, als ob was der Natur passiert, uns gleichgültig ist? Ich finde, das sind Fragen, mit denen wir konfrontiert sind und ich finde, es lohnt sich, darüber nachzudenken. Und eine Revolution, also das heißt nicht, dass wir wieder und sofort die neu inszenieren müssen, sondern Revolutionen stacheln zum Denken an, um sich zu fragen, was sind eigentlich unsere Grundwerte? Was ist uns wichtig?
Ja, das ist mir ja fast schon, jetzt sind Sie ja ganz evangelisch, mainstream-evangelisch geworden. Ja. Wir haben halt drüber nachgedacht. Also das wäre mir jetzt eigentlich in der Erinnerung an den Bauernkrieg viel zu wenig. Also ja. Wir leben ja auch, das ist so ein Aspekt, den wir jetzt gar nicht irgendwie weiter noch länger ausführen müssen, weil der so offensichtlich ist. Wir leben ja in Zeiten, wo apokalyptische Rede, wo das Gefühl, man lebt am Ende der Welt, man lebt in einer absoluten Krisenzeit, absolut vorherrschend ist. Ja, also müsste man, wir treffen uns hier in Bad Frankenhausen, weil Sie hergefahren sind hierher zu einer Tagung, die sich mit im Kontext des Denkjahres mit dem ländlichen Raum befasst. Und da sind so Fragen wie Allmende, also Gemeineigentum, da ist wieder das Wort gemein, aber anders, Gemeineigentum mit dran. Wir haben darüber auch schon Artikel in der Eule gehabt, über das Thema Gemeineigentum und im Kontext der Klimakrise. Aber der Eindruck, der sich bei mir verschärft, ist schön, dass wir mal drüber nachgedacht haben. Also was ist der nächste Schritt?
Ja, das muss ich Ihnen überlassen. Ich bin nicht Bürgerin von Deutschland. Und natürlich macht jeder, was er oder sie so kann. Also ich sehe nicht momentan ein Revolutionspotenzial. Ich finde, das sind Probleme, die wir durch die Politik absolut anders regeln können. Und die Fragen nach Ressourcen und faire Verteilung Und nach, also wenn man zurückschaut, das ist die Epoche von den Fuggern. Sie haben in dieser Zeit, just in dieser Zeit, mit ihrer ökonomischen Macht politischen Einfluss errungen. Und wir sind auch in einer ähnlichen Situation. Und darüber nachzudenken ist mehr als nur denken, sondern da muss man sich klar machen, es gab Zeiten, wo man was dagegen gemacht hat, man hat auch verloren. Aber man muss verstehen, was eigentlich im Spiel ist. Man muss sich Gedanken machen, um diese Fragen zu diskutieren und Strategien zu denken, auszudenken, mit denen wir die Welt irgendwie fairer machen können. Also so würde ich das sehen.
Ja.
Ich sage nicht, ja, sofort auf die Barrikade. Aber ich finde, wenn man eine Revolution einfach abtut und sagt, ach, die waren alle naiv, das können wir vergessen. Es ist nicht so wichtig als Zeiten, wo Institutionen aufgebaut werden. Als Historiker über mein professionelles Leben würde ich sagen, als ich Studentin war, hat man sich für Revolutionen interessiert. Und dann, als ich meine erste Stelle bekommen habe, hieß es immer Institutionen, yeah. Kontinuitäten, Staaten, yeah. Könige und so weiter.
Also Professorinnen in Deutschland haben auch eher weniger Interesse an Revolutionen. Also genau. Vor allen Dingen nicht an ihrem eigenen
genau.
Lehrstuhl.
Ja. Genau, und ich finde, es ist Zeit jetzt, sich mit Revolutionen auseinanderzusetzen. Und was ich toll finde, ist, dass man den Bauernkrieg lokalisiert, dass man sich klar macht, also hier hat es stattgefunden. Hier war es möglich, sich gegen die bestehende Ordnung zu setzen. Und viele haben ihr Leben dafür verloren. Und ich finde, es ist inspirierend, sich dazu Gedanken zu machen.
Ja. Das ist ja auch ein Punkt, der mir völlig entweder aus dem Gedächtnis gerutscht war oder ich habe den nie gewusst, dass wirklich weite Teile dessen, was heute Deutschland ist, damals in Bauernhand war. Ja, für eine kurze Zeit.
Aber
für eine extrem kurze Zeit.
Ja.
Aber gemessen an anderen Daten der Geschichte Europas oder der deutschen Geschichte, die man durchaus intensiver erinnert, ist das ja ganz und gar nicht insignifikant gewesen, dass
genau.
das so war. Also
genau.
Es ist ein erstaunlicher Punkt und man muss wahrscheinlich wirklich drüber nachdenken, warum es so wenig in unserem kollektiven Gedächtnis eine Rolle spielt. Aber man kommt zu schwierigen Sachen. Also die Frage ist, was ist überhaupt ein kollektives Gedächtnis?
Ja.
Was ist deutsch-deutsches Erinnern?
Ja, ja, ja. Und Elsass war dabei.
Und kann man und sollte man überhaupt
und
am Österreich. Ende...
Und
ja,
Österreich.
Genau.
Und Italien.
Was ist so nationale Erinnerungskultur? Das sind alles so Begriffe, wo ich sage, ah, ich finde, was das Denkjahr am ehesten uns mitgibt, ist, dass es wahnsinnig spannend ist, sich mit Geschichte überhaupt zu befassen.
Genau.
Ich bin erfreut und erstaunt. Ich finde es historisch spannender als das Reformationsjubiläum.
Ich auch.
Und vielleicht lassen sich ja andere Menschen auch von Ihnen anstecken, nach Bad Frankenhausen zu kommen.
Das wäre schön.
ins Panorama und die Veranstaltungen, die hier stattfinden. Und natürlich Ihr Buch zu lesen, Für die Freiheit, von Lyndall Roper. Also das Buch sieht sehr dick aus, aber ich habe extra nochmal geguckt.
Aber es liest sich schnell.
Es liest sich wunderbar, muss ich ehrlich sagen, ohne das jetzt hier, das ist jetzt keine Schleimerei, sondern das liest sich sehr gut. Ein ungewöhnliches historisches Buch. In keinster Weise ein trockenes Abrattern von irgendwelchen Daten, Schlachtendarstellungen oder Aufbau von wer wo stand und dann da niederging, ja, sondern es ist ein lebendiges Buch. Aber vielleicht eine allerletzte Frage noch. Sie sagen in Ihrem Buch, dass die Bauern ihre Kraft aus dem Glauben gezogen haben, ganz eindeutig, ne? Also diese 12 Artikel, da steht auch immer ein Bibelvers mit dabei. Es geht darum zu sagen, wir sind aus der Freiheit des Christenmenschen kommt, die Freiheit und Gleichheit aller Menschen als Brüder, in Klammern Geschwister. Das ist ja ein Beweggrund zur Revolution, der uns heute in Deutschland so ein bisschen abhanden gekommen ist mit dem Glauben, ja. Nicht zuletzt auch, weil der Bauernkrieg paradoxerweise zur Säkularisierung enorm beigetragen hat. Nicht bloß bei den Klöstern, sondern die ganze Trennung von Politik und Glaube. Hat sich danach noch jemals jemand in Deutschland auf den Glauben berufen konnten bei einer Revolution?
Sie reden nur von der kirchlichen Seite, von der lutherischen Kirche. Aber wenn man bedenkt, diese Ideen sind nicht einfach ausgestorben, sondern die haben dann weitergelebt. Das findet man in der täuferischen Theologie, wobei man, also Täufertum ist eigentlich kein gutes Wort, weil das sind so verschiedene religiöse Strömungen, die man da hat, in der Mystik, in vielen Vorstellungen und Gruppen, die nach dem Bauernkrieg sich entwickelt hatten. Also insofern war es nicht zu Ende. Und da gibt es wunderbare Sachen, wie zum Beispiel, dass also dort, wo Thomas Münzers Kopf aufgespießt wurde, das war nicht mitten in der Stadt, nicht mitten in Mühlhausen, sondern das haben sie draußen gemacht. Und bestimmt, also normalerweise macht man die Hinrichtungen im Bauernkrieg am Marktplatz. Mhm. Aber das hat man in diesem Fall nicht gemacht. Und zwar ist es ein abgelegener Ort im Wald, wo man Görma sehen kann. Also es ist praktisch zwischen Görma und Mühlhausen. Mhm. Und Luther regt sich darüber auf, dass man praktisch einen Pilgerort daraus gemacht hat und dass der Weg zu diesem Ort also schon zu sehen war, weil so viele dort gelaufen sind. Und ich finde, da sieht man etwas in der Landschaft, was nicht in Vergessenheit geraten ist. Und da sieht man, es gibt auch andere Vorstellungen von dem Ganzen und es gibt andere Arten, religiös zu denken und zu leben. Und ich finde, das ist auch Teil des Bauernkriegs.
Vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.